Märkte kompakt. Vermögen regional vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer Volksbank Westmünsterland. Die im Podcast besprochenen Inhalte stellen ausschließlich allgemeine Informationen dar und beinhalten keine Kauf- oder Anlageempfehlung und Anlageberatung. Weder die Moderatoren noch die Volksbank Westmünsterland haften für etwaige Verluste, die aufgrund der Verwendung der Informationen verursacht werden oder damit in Zusammenhang stehen.
Ja, Marco, wir beide freuen uns heute ganz besonders, Sie zu einer neuen Sonderfolge von Märkte kompakt begrüßen zu dürfen. Heute mit einem Gast, mit dem wir tatsächlich mal all die Dinge besprechen können, ausführlich diskutieren können, die uns auch hier in unserem Podcast, vor allem die letzten Monate und im täglichen Doing quasi permanent beschäftigen. Wir leben in einer Zeit, ich glaube, das kann man schon sagen, in der sich sowohl die wirtschaftliche, die geopolitische, aber auch die technologische Entwicklung in der Geschwindigkeit verändert, wie wir sie, glaube ich, noch nicht erlebt haben. Da haben wir einerseits den Großmachtwettbewerb, vor allem zwischen den USA und China, der zunehmend die globale Ordnung prägt. Dann haben wir übrigens auf den Tag genau, haben wir gerade noch drüber gesprochen, seit 3 Monaten im Nahen Osten einen Konflikt, der nicht unerheblich für die neuen Unsicherheiten an den Kapitalmärkten sorgt. Und gleichzeitig steht mit der künstlichen Intelligenz eine Technologie im Mittelpunkt, wo wir uns, glaube ich, auch alle einig sind, dass sie sowohl die Wirtschaft, die Arbeitswelt und wahrscheinlich sogar auch unser gesellschaftliches Selbstverständnis grundlegend verändern wird. Also, wenn das schon nicht genug wäre, all das passiert, auch da haben wir gerade im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, nicht getrennt voneinander, es hängt zusammen, es bedingt sich gegenseitig, es hat Konsequenzen für jeden von uns. Und um genau diese Fäden zu entwirren, haben wir heute, und das Timing könnte eigentlich nicht besser sein, eine Expertin zu Gast, die beides kann, sowohl die große geopolitische Vogelperspektive einnehmen und gleichzeitig die wirtschaftlichen Implikationen präzise einordnen. Herzlich willkommen, Sandra Ebner. So viel darf ich, glaube ich, sagen. Volkswirtin bei einer der renommiertesten Fondsgesellschaften in Deutschland, vielleicht auch sogar Europa. Aber ich glaube, bevor ich weiter erzähle, du stellst dich einmal kurz vor und dann starten wir direkt mit einer vollen Agenda, glaube ich.
Ah ja, also ich stelle mich am liebsten mal vor, dass ich das Privileg habe, dass ich für mein Hobby bezahlt werde. Ich darf mich den ganzen Tag mit dem beschäftigen, was mir am meisten Spaß macht. Es sind zum einen die Kapitalmärkte, aber es ist eben auch Volkswirtschaft, Wirtschaft, Geopolitik, Geschichte, Politik. Und ich versuche, das immer ein bisschen in Kontext zu setzen und dann vor allem eben auch diesen Bezug zum Kapitalmarkt herstellen. Wenn ihr euch gleich wundert, wo ihr meinen Akzent einordnen sollt, ich löse es vielleicht gleich auf. Ich bin ursprünglich oder gebürtige Österreicherin, bin jetzt aber seit 25 Jahren in Frankfurt.
Bisschen. Hört man es noch?
Ja, ich kann nur ganz oder gar nicht.
Ganz klein wenig. Ja, wahrscheinlich genau. Kannst du den Schalter umlegen und dann wäre es komplett der Dialekt dann da. Ja, prima. Wir starten jetzt auch fachlich da mal rein in den Podcast. Ich habe es gerade schon zu dir gesagt, Sandra, ich freue mich unheimlich, dass du da bist. Ich selber oder Christoph, wir durften vor einigen Wochen schon mal einen Vortrag von dir hören. Wobei, das war Anfang des Jahres, war das Thema Iran noch nicht mal so akut, wie es jetzt der Fall ist. War wahnsinnig spannend und ich glaube, das werden Sie, liebe Zuhörer, auch merken in den nächsten 30, 40 Minuten, wie lange es dann auch immer dauern wird. Es
wird nicht minder spannend
unheimlich werden. Interessant werden. Ja, starten wir mal. Christoph, du hattest gerade schon dieses Thema mal erwähnt, Großmachtwettbewerb, USA, China, ein Thema, was uns jetzt schon, ich sag mal, 15 Jahre, eigentlich schon auch länger begleitet, würde ich sagen, wo sich so die Frage stellt, aus unserer Sicht, worum geht's eigentlich primär? Ist es der Handel? Wird es immer mehr auch um dieses Thema Technologieführerschaft gehen? Natürlich irgendwie auch verbunden mit dem Thema der künstlichen Intelligenz, wo man das Gefühl hat, das nimmt doch immer mehr an Fahrt auf. Und in dem Kontext vielleicht einmal so dieses Thema Taiwan spielt auch eine unheimlich große Rolle. Ich hatte das gelesen, 92% der globalen Hochleistungschips werden in Taiwan hergestellt. Was genauso interessant finde ich, 98% der taiwanesischen Energie werden importiert. Und nach längstens 10 Wochen würde man die Energie kappen für Taiwan, würde die Industrieproduktion komplett kollabieren. Das hätte ja Folgen für USA, China, Europa. Also vor dem Hintergrund, wie schätzt du diesen Großmachtwettbewerb ein, auch ich sag mal, mit dieser Implikation Taiwan?
Ja, dieser Großmachtwettbewerb, der erklärt eigentlich sehr, sehr viel von dem, was wir sehen, von den wirtschaftlichen Veränderungen, die wir sehen, aber eben auch von diesen geopolitischen Krisen, wo man den Eindruck hat, jeden Tag passiert irgendwas Neues. Und worum geht's da genau? Das ist letztendlich ein strategischer Wettbewerb zwischen den USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite. Und es ist ein Wettbewerb um eine globale Vormachtstellung. es klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen schlimm, aber es ist ähnlich wie der Kalte Krieg. Auch das war so ein Wettbewerb um Einflusssphären. Und es ist ein Wettbewerb, der im Prinzip alle Dimensionen von Macht abgreift. Also da geht es nicht nur um militärische Macht, um geopolitischen Einfluss, sondern da geht es um wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, da geht es um technologische Leistungsfähigkeit. Und drum hängt viel von dem, was wir sehen, zusammen. Und dieser Wettbewerb, der erklärt eben vor allem auch das, dass wir plötzlich einen anderen Blick auf gegenseitige Abhängigkeiten sehen. Nach dem Ende des Kalten Krieges haben wir uns irgendwann mal ausgedacht, es wäre gut, wenn wir uns gegenseitig wirtschaftlich abhängig voneinander machen, weil das senkt die Kosten oder das senkt die Wahrscheinlichkeit von Konflikten, weil durch Abhängigkeiten die Kosten zu hoch wären. Und damit sind wir eigentlich relativ gut gefahren. 2-3 Jahrzehnte lang. Wir haben diese globalen Lieferketten aufgebaut in der Hoffnung, dass diese Abhängigkeiten Konflikte verhindern. Und das hat lange funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert hat. Und was das bedeutet, solche Abhängigkeiten, wenn ich plötzlich wieder mehr Konflikte habe, das haben wir in Europa natürlich als allererstes oder am stärksten mitbekommen mit dem Krieg in der Ukraine durch unsere Energieabhängigkeit. Denn in so einem neuen geopolitischen Umfeld heißen Abhängigkeiten eben auch, dass ich im Zweifelsfall nicht voll handlungsfähig bin. Und diese Handlungsfähigkeit, die will ich haben. Und deshalb ist so das Erste, was wir die letzten Jahre gesehen haben, diese Restrukturierung von Lieferketten, dass man Produktion zurückholt.
Wäre das dann, wenn ich mal kurz reingrätschen darf, dann eher der Trend weiter zur Deglobalisierung oder ist es dann eher eine Neuordnung der Globalisierung?
Ich spreche ungern von Deglobalisierung, weil du immer noch viel Handel hast, aber er wird regionaler, er wird eher getätigt mit Verbündeten. Also es geht hier auch nicht darum, die Globalisierung komplett zurückzudrehen, sondern sich sicherer aufzustellen. Dass ich vor allem in Bereichen, die strategisch unglaublich wichtig sind für meine eigene Leistungsfähigkeit, also sowas wie Halbleiter, Energiesicherheit, Zukunftstechnologien.
Corona haben wir es ja teilweise gesehen, biopharmazeutischer Bereich.
All diese Bereiche, die ich eben in schwierigen Phasen unbedingt brauche, dass ich in diesen Bereichen nicht zwangsläufig vollkommen autonom werde, aber zumindest eigene Fähigkeiten habe oder sichere Zugangsquellen. Und das hat eben diese Restrukturierung eingeleitet. Deshalb spielt Produktion im eigenen Land plötzlich wieder ganz andere Rolle. Also in Deutschland haben wir nie alles in Richtung China verlagert. Wenn man sich die USA anschaut, dann war das da schon sehr, sehr viel heftiger. Da hat man sich immer darauf zurückgezogen, Dienstleistungssektor ist gut, Konsum bringt mir auch Wachstum, produzieren können die anderen. Und jetzt plötzlich hat Produktion wieder einen Stellenwert, man will eigene Produktionsbasis aufbauen. Das erklärt so ein bisschen die wirtschaftliche Komponente, weshalb ich mehr Schwankungsanfälligkeit auch sehe, weil ich natürlich auch plötzlich wieder Knappheiten habe, die ich davor nicht hatte. Davor hatte ich das globale Potenzial an Rohstoffen zur Verfügung, an Arbeitskräften. Und jetzt plötzlich muss ich wieder lokal arbeiten, wo alles viel knapper ist. Das heißt häufiger, dass die Preise auch schneller steigen, dass ich wieder mehr Inflation sehe. Ich muss mehr investieren. Auch das kommt dazu. Was bedeutet investieren? Ich brauche Kapital. Was bedeutet das für die Zinsen? Der Zins ist ja letztendlich nichts anderes als ein Preis. Es ist der Preis für Geld. Dementsprechend sehe ich auch höhere Preise. Also das ist so die wirtschaftliche Komponente. Und auf der anderen Seite erklärt dieser Wettbewerb auch viel von dieser geopolitischen Dynamik, die wir sehen. Weil letztendlich habe ich diesen Wettbewerb um Einflusssphären. Warum sind die USA plötzlich wieder interessiert an Lateinamerika? Das hat sie die letzten 20 Jahre nicht wirklich interessiert. Jetzt will ich meinen Hinterhof wieder kontrollieren, weil sich China dort verstärkt niedergelassen hat. Deshalb haben wir das in Venezuela gesehen. Deshalb ist Kuba plötzlich wieder interessant. Ich will geografisch Zugang zu strategisch wichtigen Orten. Deshalb sprechen wir über Grönland. Das ist unglaublich wichtig aus geostrategischer Sicht. Ich will Zugang zu Rohstoffen. Auch da ist der Iran, die ganze Region natürlich unglaublich wichtig.
Darum geht es wahrscheinlich da hinten auch, da sprechen wir bestimmt gleich auch nochmal
drüber. Genau, und das ist eben dieses Zusammenspiel, dieser Wettbewerb, der dazu führt, dass ich mehr Unabhängigkeit will, der aber auch dieser Wettbewerb um Einflusssphären ist. Und ich will auch immer wieder meine Macht demonstrieren. Also auch das, was wir in Venezuela gesehen haben, wo die USA dieses, im Englischen kann man wahrscheinlich sagen, Badass-Manöver zustande gekriegt haben, dass sie Maduro entführt haben. Und das war hochriskant, ist aber gut gegangen. Auch das zeigt meinem Rivalen ja in irgendeiner Form, ich bin mächtiger als du.
Demonstration von Stärke.
Genau.
Ne? Genau.
Wenn wir jetzt den Iran anschauen, ist ein bisschen zwiespältig. Wenn man jetzt die rein militärische Komponente anschaut, dann war die einwandfrei. Aber strategisch war es natürlich ein absolutes Desaster für die USA. Aber all das spielt zusammen.
Das ist natürlich, wenn du sagst, ja, man bewegt sich weg von dem Globalen hin zu mehr Handel wieder mit den Verbündeten. Ich denke mir gerade aus europäischer Sicht eine unheimlich komplexe Situation. Aber wer ist eigentlich der Verbündete? Man hätte vor einigen Jahren gesagt, die USA auf jeden Fall. Jetzt, du hattest gerade Grönland schon angesprochen, das konterkariert das ja auf jeden Fall. Also wie verhält sich Europa in der gesamten Situation?
Wir tun uns unglaublich schwer in der Situation, vor allem in Deutschland, weil wir, das kann man ganz klar sagen, wir waren die größten Profiteure von der Globalisierung. Ja. Die USA haben frühzeitig, was die Produktion, das verarbeitende Gewerbe betrifft, eigentlich verloren, weil sie viel ausgelagert haben. Sie haben es durch Dienstleistungen wettgemacht. Aber wir in Europa, beziehungsweise vor allem in Deutschland, haben lange Zeit davon profitiert, dass wir von dieser Produktionsverlagerung in der Form profitiert haben, dass wir sie gefüttert haben mit Kapitalgütern. Die Amerikaner haben vor allem Konsumgüterproduktion ausgelagert. Dafür mussten Produktionsstätten aufgebaut werden, insbesondere in China. Dafür haben wir die Maschinen geliefert. Das heißt, wir waren die größten Profiteure. Wir haben auch den Konsum gefüttert, aber selbst das fällt uns jetzt auf die Füße, denn in vielen dieser Bereiche wird China zunehmend zur Konkurrenz. Ja. Es ist nicht mehr so, dass China der Billigproduzent ist, sondern
auch auf der technologischen Seite definitiv mittlerweile eine Führerschaft einnehmen.
Wenn wir uns den Autosektor anschauen, dann haben sie uns da einfach überholt. Also ja, wir bauen immer noch die besten Benziner oder die besten Verbrenner. Aber der Trend ist ein anderer und das können wir halt definitiv nicht. Da sind uns die Meilen weit voraus und das führt eben dazu, dass wir nicht nur in China Marktanteile verlieren, sondern dass China zusehends zur Konkurrenz auf unserem eigenen Markt wird. Und da kommt jetzt auch wieder diese geopolitische Komponente rein, denn dadurch, dass ich diesen Wettbewerb zwischen den USA und China habe, versuchen die USA, China rauszudrängen. Und jetzt sucht sich China natürlich ein anderes Ablassventil. Und wir sind als europäischer Binnenmarkt immer noch unglaublich attraktiv als Absatzmarkt, wenn mir der attraktivste Markt nicht mehr in der Form zur Verfügung steht. Und das ist eben das, wo wir uns unglaublich schwer tun, uns auf diese neue Welt einzulassen. Weil wir wünschen uns halt alle die alte Welt zurück. Und Wandel in Deutschland ist oft ein bisschen schwierig. Aber es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als uns darauf einzulassen.
Ja. Ja, davon wird man sich verabschieden können, denke ich, von dem Gedanken, dass die alte Welt so schnell dann zurückkommen wird.
Die wird in der Form nicht mehr zurückkommen. Also jeder macht mittlerweile Industriepolitik. Auch das ist, natürlich ist Freihandel das Schönste. Lernen wir, haben wir alles an der Universität gelernt. Aber Wirtschaft funktioniert eben auch nicht im Vakuum. Auch da gibt's Gewinner und Verlierer und es sind eben immer diese Nuancen. Und auf die müssen auch wir uns einlassen letztendlich.
Vielleicht sagen wir noch zwei, drei Sätze zu dem Thema Taiwan. Das ist ja einer dieser strategischen, ganz, ganz wichtigen Punkte. Choke Point nennst du sie, glaube ich. Dann in dem Moment, man sieht, glaube ich, dass die USA schon Interesse dran haben, die Chip-Produktion auch in die USA zu verlagern. Aber nach allem, was ich so gehört habe, dauert das Jahre, Jahrzehnte komplett dort aufzubauen. Also wie ist dein Blick auf Taiwan auch in diesem Großmachtwettbewerb?
Das ist natürlich ein unglaublich wichtiger Treiber in diesem Wettbewerb, der immer mitschwingt. Denn auf der einen Seite habe ich China, die Taiwan als abtrünnige Provinz sehen, die Taiwan zurückholen möchten, offiziell bis 2049. Man versucht es auf die friedliche Art und Weise, ist sich aber auch bewusst, wenn das nicht funktioniert, ist man durchaus bereit, Gewalt einzunehmen. Das ist die chinesische Seite.
Macht man ja auch keinen Hehl draus.
Ne? Nee, das ist gesetzlich verankert, dass diese Möglichkeit besteht. Natürlich will es keiner, weil es enorme Kosten hätte. Auf der anderen Seite habe ich die USA, die Glaubwürdigkeitsproblem hätten, wenn sie in Falle eines Konflikts nicht eingreifen würden, weil sie natürlich die Großmacht im pazifischen Raum sind. Sie haben dort ihre Bündnispartner.
Und die Patronatserklärung abgegeben haben, den Taiwanesen zur Seite zu stehen, wenn was passieren sollte. Ne?
Aber wenn ich wenn ich dort nicht eingreife, wenn es zu einem Konflikt kommt, dann ist es auch mit meiner Großmachtstellung dahin. Denn dann ist meine Glaubwürdigkeit dahin. Ich habe meine Bündnispartner im Stich gelassen und dann war es das auch. Und das ist eben diese Dynamik, denn letztendlich, wenn es hier zu einem Konflikt käme, stünden sich zwei Atommächte gegenüber. Das ist die geopolitische, geostrategische Seite. Und dann kommt eben dazu, dass Taiwan der wichtigste Halbleiterproduzent der Welt ist. Und das würde enorme Kosten verursachen, wenn es dort tatsächlich zu einem Konflikt käme. Denn wir sprechen ja auch gleich noch über künstliche Intelligenz. Kein einziger Chip von Nvidia, der für künstliche Intelligenz verwendet wird, also diese Hochleistungschips, wird irgendwo anders produziert. Die kommen alle von dieser Insel. Ja. Das heißt, wenn dort Ausfälle wären, dann wäre unser technologisches Potenzial plötzlich eingeschränkt. Und da kann man immer schön den Vergleich ziehen. Früher war es immer mit der Ukraine, jetzt haben wir ein neues Beispiel mit dem Nahen Osten, mit dem Krieg im Iran, mit der Straße von Hormuz. Ist auch ein Choke Point, also so ein neuralgischer Punkt in der Weltwirtschaft. Aber der Unterschied ist der, da handelt es sich um Rohstoffe. Und wie anpassungsfähig wir da sind, das haben wir die letzten 3 Monate gesehen. Wir haben die schlimmste Energiekrise, die wir jemals hatten und der Ölpreis ist irgendwo bei 90 bis 100 und es ist bisher nicht viel passiert. Das kann man aber nicht übertragen auf einen potenziellen Konflikt um Taiwan, denn da geht es nicht um Rohstoffe, sondern da geht es um
nicht austauschbare Produkte, zumindest Stand jetzt noch.
Das Herzstück jeder Hochtechnologie. Wenn ich das nicht habe, dann kommen meine Lieferketten zum Erliegen. Das haben wir 2022 schon mal gesehen, als billig Halbleiter gefehlt haben für die Scheibenwischer im Auto.
Die hinterher aus den Waschmaschinen gefühlt rausgenommen wurden,
Es wurde nichts mehr produziert, weil dieser Halbleiter irgendwo vor L.A. auf dem Schiff lag und 6 Wochen gebraucht hat, bis ein Hafen
einlaufen konnte. Und in Wolfsburg standen die Bänder still und die Autos konnten nicht produziert
werden. Und das kann ich eben definitiv nicht ersetzen. Und das ist dieses große Risiko, das letztendlich jeder verhindern möchte. Denn wenn es da zu einem Konflikt käme, dann hätte der verheerende Folgen für die Weltwirtschaft.
Ja, aber für alle Parteien.
Für alle.
Auch China würde das richtig wehtun. Das ist wahrscheinlich schwer zu beantworten. Aber wie wahrscheinlich hältst du eine militärische Eskalation in dem Bereich?
Ich halte, solange Trump an der Macht ist, tatsächlich für sehr, sehr gering. Weil China momentan auch mit der eigenen Strategie in ihren eigenen Augen ganz gut vorankommt. Also es wird immer bezeichnet als den Boiling the Frog. Also man zieht diese Schlinge immer enger in der Hoffnung, dass man Taiwan damit so zermürbt, dass man auf friedliche, mehr oder weniger friedliche Art und Weise mit...
Ein bisschen wie es in Hongkong damals passiert ist vielleicht. Ne?
Würde China wahrscheinlich auch als friedlich bezeichnen. Also dass man auf die Art und Weise ans Ziel kommt. Und da, glaube ich, wird man sich auch noch durchaus Zeit lassen. Was für mich schon so ein Risiko ist, ist, was passiert nach Trump. Also dieser 21. Januar 2029, wenn es vielleicht einen Regierungswechsel gäbe, das ist grundsätzlich immer eine gefährliche Zeit zur Regierungswechsel in den USA, weil alles ausgetauscht wird. Und es ist oft genutzt worden von Gegnern, um hier ein bisschen für Unruhe zu sorgen, weil man weiß, das neue Regime oder die neue Regierung ist noch nicht so richtig eingeführt. Das ist auch damals in der 9/11, also vom 11. September in dieser Kommission, ist dieser lange Übergang von Clinton zu Bush wegen der Wahl, die ja lange Zeit ausgezählt wurde. Das wurde damals als Grund angeführt, warum viel nicht gesehen wurde, was man hätte sehen können. Also das ist grundsätzlich so eine Übergangsperiode, ist immer gefährlich. Und was man sich jetzt vorstellen muss, ist, wenn es tatsächlich zu einem Regierungswechsel in 29 käme in den USA, dann übernehme ich einen Staat, der von innen ausgehöhlt ist.
Tief gespalten ist.
Und das ist dann tatsächlich für mich so ein Zeitpunkt, wenn China diesen sehen würde, dass sie mit friedlichen Mitteln nicht weiterkommen, dann wird es zu dem Zeitpunkt vielleicht gefährlich. Aber bis dahin passiert eben auch noch viel. Wir haben Wahlen in Taiwan. Auch da weiß ich nicht, ob vielleicht ein China-näheres Regime an die Macht kommt. Also es ist alles nicht absehbar. Und das Wichtigste, glaube ich, ist einfach den Blick drauf zu haben, sich im Vorfeld zu überlegen, was könnte passieren. Aber letztendlich sind es alles Pfade, die sich im Laufe der Zeit noch ändern können.
Spannend. Vielleicht der Punkt, wo wir das Thema wechseln können, von einem potenziell zukünftigen Konflikt zu einem, der jetzt schon 3 Monate anhält. Ich glaube, damals war die Aussage von 3 bis 4 Wochen von Trump, dann ist das Thema durch. Vielleicht war die Blaupause Venezuela und er hat geglaubt, dass das genauso schnell zu lösen ist.
Das mit Sicherheit, aber es ging nicht ganz so
auf. Jetzt sehen wir unterm Strich, dass er sich verzockt hat. Mhm. Wir sehen ja auch mit Blick auf Midterm-Wahlen 2, 3 ganz große Punkte, die er im Wahlkampf propagiert hat, gefährdet. Er hat, glaube ich, 2 Thesen rausgehauen. Das eine war, die Inflation runterzubringen. Er hat das, glaube ich, ganz plastisch an einer Gallone Sprit klar gemacht oder festgemacht. Die wird bald wieder unter $2 kosten. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, $4.30 stehen wir aktuell. Mhm. Ziel nicht ganz erfüllt. Tendenz Inflation, du wirst was dazu sagen gleich, wahrscheinlich eher steigend als fallend. Zweites Thema, was wir gesehen haben mit dem Konflikt, dass er auch gesagt hat im Wahlkampf, er will eigentlich Amerika aus diesen ganzen Konflikten, unnötigen Konflikten in seinen Augen raushalten. Was hat ihn da geritten?
Ich glaube, es war, im Englischen sagt man mal, high on his own supply. Es war letztendlich das, was wir in Venezuela gesehen haben. Das hat ihn, glaube ich, schon übermütig gemacht, mhm, weil das war ein Manöver, das hochriskant war, aber das gut gegangen ist. Im Nachhinein ist man drauf gekommen, es hätte auch sehr schief gehen können. Also es gab ja diese Verletzten. Ja. Hubschrauber hätte durchaus auch abstürzen können. Dann hätte es vielleicht auch Tote gegeben. Dann wäre die Geschichte ganz anders ausgegangen. Mhm. Aber das ging gut. Und es ging die letzten 9, 10 Jahre, auch in der ersten Amtszeit, eigentlich alles, was an riskanten Sachen gemacht hat, gut. Und ich glaube, das war so ein Pfad dorthin. Also er fühlte sich, glaube ich, schon unfehlbar in dem Sinne. Und dann hatten wir wahrscheinlich Israel auch noch, die, glaube ich, seit 20, 25 Jahren, seit Netanjahu und der Macht ist, immer wieder versucht haben, die so einen Krieg anzuzetteln. Alle anderen Präsidenten haben es nicht gemacht. Mhm. Er hat es in der Situation schon gemacht. Und letztendlich sehen wir jetzt, was passiert. Ich glaube, seit 6 Wochen, seit wir diesen Waffenstillstand haben, ist relativ klar, er will da raus.
Gesichtswarnt, ja, irgendwie.
Gesichtswarnt,
ne?
Das ist eben, ja, glaube ich, das größte Problem momentan. Wie komme ich hier gesichtswarnt raus? Also ich bin guter Dinge, dass das, was wir momentan verhandeln, das ist letztendlich eine Minimallösung, aber dass das zu einer Einigung führen wird. Es werden, so wie es momentan aussieht, wird es dann Verhandlungen über das Atomprogramm geben, wo wir wahrscheinlich nie zu Potte kommen werden. Aber das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass diese Straße von Hormuz aufgeht, denn bisher ist wenig passiert. Wir haben uns gut angepasst, aber es ist natürlich auch jedem klar, das kann jetzt nicht Monate so weitergehen. Dieses Angebot muss irgendwo zurückkommen, das ist ihm auch klar. Aber das weiß natürlich letztendlich auch der Iran. Also in dem Sinne, der strategische Sieger in diesem Krieg ist der Iran. Denn
und
wir
warum
haben,
soll er die Trümpfe außer Hand geben? Ne? Die Frage kann man sich ja auch stellen.
Plötzlich ein Problem, das davor nicht existiert hat. Also ich habe selber 15 Jahre lang Rohstoffe analysiert, habe einen Rohstofffonds gemanagt und dieses Szenario, Schließung der Straße von Hormuz, war immer das absolute Horrorszenario. Das war jedem bekannt. Niemand dachte, dass es wirklich passiert, weil wir immer dachten, da kann keiner als Gewinner rausgehen. Das tut beiden Seiten weh, dementsprechend mache ich es nicht. Denn dann kann die andere Seite auch nicht mehr exportieren. Mhm. Das richtig Spannende war ja eigentlich, dass bis vor ein paar Wochen, bis dann die Blockade stattgefunden hat, zwar niemand anderer rausfuhr, aber der Iran weiterhin exportieren konnte. Also das ist etwas, was davor nicht bekannt war. Und dementsprechend ist das, was da passiert ist, hat eigentlich die Büchse der Pandora geöffnet. Denn letztendlich weiß der Iran jetzt, welche Macht er hat. Und Fakt ist auch, wenn ich nicht bereit bin, all in zu gehen, also mit Bodentruppen reinzugehen und mich auf einen jahrelangen Krieg einzulassen, dann habe ich eigentlich keine Möglichkeit, diese Straße zu öffnen, denn ich kann sie mit den einfachsten Mitteln, mit Drohnen, mit Speedbooten schließen. Ich habe Versicherungen, die mir keine Prämien mehr geben und dementsprechend ist diese Straße zu. Da kann ich mit Luftkrieg oder mit Schiffen wenig anrichten.
Welche Rolle könnte da im Hintergrund China gegebenenfalls spielen? Als Vermittler, es wird ja zumindest immer gehandelt hinter den Kulissen, weil die Chinesen selber wahrscheinlich auch ein Interesse daran haben, dass die Straße langsam wieder geöffnet wird.
Sie sind definitiv involviert, aber auch nicht allzu sehr. Hm. Denn wenn man sich anschaut, wer ist einer, also auch da ist immer die Frage der Zeit wichtig. Also wie gesagt, das kann alles nicht ewig andauern, denn dann tut's jedem weh. Aber wenn man sich anschaut, wer ist bisher am besten damit zurechtgekommen,
dann ist es China,
weil die sich, und da kommen wir wieder zurück zum Großmachtwettbewerb, was machen die seit über 10 Jahren? Sie versuchen sich unabhängig von ausländischen Technologien und auch sicherer bei Rohstoffen aufzustellen. Die haben unglaublich hohe Lagerbestände aufgebaut. Und die sind letztendlich die, die in den letzten Wochen auch dazu beigetragen haben, dass sich der Rohstoffmarkt, der Ölmarkt so stabilisiert hat. Denn die haben ihre Importe gestoppt, haben teilweise sogar exportiert und haben dadurch dem Weltmarkt mehr Öl freigegeben, weil sie in dieser Position der Stärke waren, weil sie diese Lagerbestände hatten, die sie eben frühzeitig schon aufgebaut haben.
Für China ja auch, dass sie sagen, komm, die USA zerlegen sich ein Stück weit selbst, lehnen sich da erstmal zurück und beobachten dann in dem Moment. Grundsätzlich ist das ja.
Wobei ich zucke immer ein bisschen zusammen, wenn man immer von diesem Nullsummenspiel ausgeht. Also es ist jetzt nicht, weil die USA diesen Fehler gemacht haben, strategisch der Verlierer sind, dass es jetzt alles toll ist für China. Ja. Auf der militärischen Seite sind die USA weiterhin absolut überlegen. Also das kann China nicht. Es ist immer im Kontext zu sehen, sind unterschiedliche Ebenen. Aber ja, also hilfreich ist es für die USA definitiv nicht. Und was man ja auch dazu sagen muss, das, was dort an Material und Munition verschossen wurde, muss ich erstmal wieder aufbauen. Ja. Und das geht nicht von heute auf morgen. Also das ist schon ein Ei, das sich Trump hier auch selbst gelegt hat.
Du sagtest gerade, Schließung Straße von Hormuz, eigentlich ein Horrorszenario, hätte man vor vielen Monaten gesagt, ist es ja auch. Ölpreisanstieg, jetzt hat es sich wieder etwas beruhigt, aber wir waren eben 130, 140, glaube ich, wo man gesagt hätte, boah, Börsen, gerade bei Schließungsstraße von Hormuz, die werden schon richtig verknirscht sein. Man sieht im Endeffekt, zumindest auf die amerikanischen Indizes bezogen, klar, haben auch hervorragende Zahlen geliefert, aber das Gegenteil in den letzten Wochen, passt das für dich zusammen?
Jein. Also wenn du mich vor 8 Wochen gefragt hättest, was passiert, wenn die Straße von Hormuz 3 Monate lang komplett zu ist, dann hätte ich dir nicht gesagt, der Ölpreis ist bei $100.
Ja, genau.
Also der Spitze waren wir 2008 mal bei 150, da war die Straße vollkommen offen. Also das, glaube ich, hätte dir kein Rohstoffanalyst gesagt. Was aber trotzdem wichtig ist, ist das Ganze immer im Kontext zu sehen. Also wir haben bei Ölkrisen immer dieses 70er-Jahres-Szenario im Kopf. Stagflation, Schlangen vor den Tankstellen, autofreie Sonntage oder Wochentage. Und da sind wir schon in einer ganz anderen Welt. Also wenn man sich anschaut, was ist damals passiert oder in welchem Kontext ist es damals passiert. Damals war Öl mit einer der wichtigsten Energieträger. Nicht nur im Transport, sondern für unsere gesamte Energiewirtschaft, Stromerzeugung. Der Preis hat sich innerhalb von 12 Monaten mehr als vervierfacht. Gleichzeitig ist die Nachfrage damals im Jahr immer noch 10% gestiegen, weil wir expandiert haben, weil die Ölnachfrage einfach viel, viel dynamischer war. Und ich hatte damals, und das ist mit der wichtigste Faktor, ich hatte keine strategischen Reserven. Diese strategischen Reserven sind nämlich als Konsequenz dieser Ölkrise damals aufgebaut worden. Ja. Also wir sind gezwungen, strategische Reserven zu halten, mindestens 90 Tage für unsere Importe. Und das ist das, was uns diesmal letztendlich gerettet hat, zu einem großen Teil. Ich habe eben Alternativen. Und das Wichtigste zusätzlich nochmal ist, dass Öl nicht mehr diese Wichtigkeit hat. Es ist wichtig im Transportsektor, aber nicht mehr als kompletter Energieträger.
Dann sind wir aber wieder bei der Frage, du hast es ein paar Mal indirekt schon gesagt, dass es auf die Dauer dieses Konfliktes im Zweifel auch ankommt. Wann ist er beendet oder nicht? Wann kommen Ölpreise auch wieder runter? Und wann kommt Öl überhaupt tatsächlich durch diese Straße wieder durch? Wo würdest du den Schmerzpunkt sehen? Du hast gerade gesagt, hätte man mich vor ein paar Wochen gefragt, wenn ein paar Wochen die Straße von Hormuz dicht ist, dann spielen die Börsen verrückt. Haben wir bislang noch nicht gesehen. Ab wann sehen wir die Bremsspuren, die wir eigentlich nicht sehen wollen? Sowohl auf der Inflationsseite als auch auf der Wachstumsseite. Wir werden ja schon Impact haben, negativ auf die Inflationsseite und dann auch auf das BIP-Wachstum. Irgendwann wird es durchschlagen.
Ja, eine befriedigendere Antwort kann ich dir wahrscheinlich auch nicht geben, weil das sind genau die Diskussionen, die wir intensivst im Fondsmanagement und auch sehr konträr geführt haben die letzten Wochen. es fing an nach einer Woche, wenn es jetzt am Wochenende nicht aufgeht, dann explodiert der Ölpreis. Es ist nach einer Woche nichts passiert und so haben wir es immer weiter geschoben. Wenn es im Mai nicht aufgeht, dann sind wir bei 200 beim Ölpreis. Wir sind immer noch bei 100. Jetzt ist so das, der nächste Termin, wenn es bis Ende Juni nicht aufgeht, wird es eng. Das ist zur fließende Grenze, weil ich über die Zeit, je länger es dauert, natürlich auch alternative Mechanismen habe. Also am Anfang war immer das größte Problem, wir kriegen kein Flugbenzin mehr. Das ist jetzt kein
Thema. Spricht keiner mehr von, ne?
Nee, weil ich jetzt produziere ich halt mehr Flugbenzin. Jetzt kann vielleicht eher das Heizöl oder das Benzin enger werden. Also von daher, aktuell, wie gesagt, ist Ende Juni so ein Thema, wo ich dann vielleicht mal so eine nicht-lineare Entwicklung sehen könnte. Aber ich wäre nicht überrascht, wenn es weiter rausgeschoben wird. Von den Effekten her, ja, was wir schon sehen, ist die Inflation
zieht an.
Definitiv, ja. Und was nicht passiert aktuell, ist auf der Wachstumsseite, wobei es unterschiedlich ist. Also wenn man die USA anschaut, die laufen einfach durch. Die sind natürlich, haben auch den Vorteil, dass sie energieunabhängig sind, produzieren das meiste selbst. Wir in Europa sind wie üblich bei solchen Krisen am stärksten getroffen ist tatsächlich Asien, weil die physische Knappheiten dann auch haben. Also das ist es. Physische Knappheiten wären dann letztendlich auch das, was beim Wachstum ankommen würde. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Luft, aber also bis in Herbst oder Ende des Jahres, die Situation, wie wir sie jetzt haben, sollte nicht fortschreiten, weil dann wird es definitiv, dann geht der Preis halt nicht in 5-Dollar-Schritten nach oben, sondern dann explodiert es vermutlich irgendwann. Aber für einen Moment, glaube ich, kommen wir noch ganz gut durch.
War der Iran doch dann eigentlich, für letzte Frage zu dem Thema, totales Interesse daran haben könnte, es möglichst lang zu ziehen, um Trump so richtig weh zu tun, auch im Hinblick auf die Midterms, die wir im November sehen. Inflation steigt in den USA, es würde doch wahrscheinlich die Chancen für ihn.
Ich glaube, das ist eh schon gelaufen.
Auch unabhängig. Die eine Kammer ist weg.
Okay. Ja, also okay. Das, was wir jetzt die letzten 18 Monate, glaube ich, sind es jetzt schon gesehen haben, die Unzufriedenheit ist unglaublich hoch. Ja. Heißt jetzt nicht, dass die Demokraten plötzlich jeder viel lieber mag. Es ist eher, ihn mag man nicht mehr. Und es war einfach so unglaublich anstrengend, was die letzten 18 Monate passiert ist. Und ich würde sagen, dass wenn ich jetzt alles mal so in eine Reihenfolge bringen müsste, dann ist der Irankrieg wahrscheinlich eher auf Platz 3 oder 4. Denn wichtiger ist zum einen, dass er die Preise nicht runtergebracht hat. Und die hat er unabhängig vom Benzinpreis nicht runtergebracht. Das
war ein großes Versprechen. Ne,
genau, der Running Gag in 2024 bei der Wahl war, aber Eier kosten 5 Dollar.
Genau.
Haben irgendwann 8-9 Dollar gekostet unter Trump. Also das an sich war schon mit das größte Problem. Es ist halt einfach nicht besser geworden. Und da muss man einfach so ehrlich sein, egal wer gewonnen hätte. Wir haben hier strukturelle Themen. Knappheiten, das kann ich nicht von heute auf morgen lösen. Da muss ich mehr Angebot schaffen. Also es kann weder er noch ein demokratischer Kandidat. Also Preise sind schon mal das, was die Bevölkerung nicht gut findet. Und das andere ist seine Immigrationspolitik, seine Einwanderungspolitik, die ihm extrem negativ angekreidet wird. Und die beiden Faktoren haben mich schon lange vor dem Irankrieg sehr dafür gesprochen, dass das extrem schwierig wird.
Zustimmungswerte schon gewesen.
Wir haben seither auch einige Wahlen gesehen schon, nicht die normalen Zwischenwahlen, aber einzelne Wahlen. Und in allen Bereichen haben die Demokraten haushoch entweder gewonnen oder sehr, sehr viel besser abgeschnitten. Auch in republikanischen Distrikten als das 24 oder selbst 2018, wo wir so eine Blue Wave, hieß es damals, gesehen haben. Also das war davor, glaube ich, schon gesetzt. Die große Frage ist jetzt noch, gewinnen die Demokraten auch den Senat? Also das Haus sieht relativ sicher aus und der Senat, da kommt noch dazu, dass dadurch, dass Trump so dominant ist, hat er sich in sehr viele Primaries eingemischt und seine Kandidaten durchgedrückt, die sehr, sehr extrem sind teilweise. Also diese Kandidatenauswahl ist auch nochmal was im Senat auf die Füße fallen könnte. Trotzdem, also selbst wenn die Demokraten beide Häuser gewinnen, letztendlich wird sich nicht viel ändern, denn was wir auch gesehen haben die letzten Monate oder das letzte Jahr, ist, er arbeitet sehr stark mit Präsidialmacht. Ja. Also er macht's einfach.
Hebelt die Gesetze ein Stück weg aus.
Genau.
Ne?
Ja. Und das wird er auch danach machen. Ich kann es ihm schwerer machen von demokratischer Seite. Ich kann sehr viele Untersuchungen starten. Ich kann seine Personalwahl beeinflussen, aber selbst das, dann setzt er halt einen Interimschef hin. Also die Hoffnung, dass sich dann was ändert, ich glaube, da muss ich gleich mal einen Deckel drauf machen, es wird sich nicht viel ändern.
Hm. Ja, schade, das kann man auch nur sagen.
Klar, ja. Wir
ist die realistischere Blick auf die Dinge wahrscheinlich, ja. Genau.
Weil natürlich, wenn jetzt nicht mehr alles rot ist, dann wahrscheinlich schon an der einen oder anderen Stelle mehr beschnitten werden kann, als dann ist jetzt heute der Fall. Ist, also so lame duck-mäßig wird immer
wenig
gesagt.
Also dadurch, dass er eben wenig über die Legislative gearbeitet hat, was er natürlich nicht mehr machen kann, ist ein Riesensteuerpaket wie im letzten Jahr, aber das kann er jetzt auch schon nicht machen. Aber sonst, was ich aus dem Kongress heraus machen kann, ist vor allem eben Personalwahl. Ein Thema, wo sie immer ein bisschen Feuer machen können, ist die Schuldenobergrenze. Also die muss ja immer wieder mal verlängert werden.
Das kennen wir im regelmäßigen
Rhythmus. Kennen wir, genau, wo wir dann so kurz vorm Schuldenausfall stehen. Aber da bin ich ehrlicherweise auch relativ entspannt bei solchen Sachen, wo es dann auch im Kapitalmarkt für Turbulenzen sorgen könnte. Da ist er dann doch relativ pragmatisch, ja. Denn letztendlich
ist ja bestimmt auch nochmal ein abendfüllendes Thema.
Genau. Ja, der Kapitalmarkt
pragmatisch ist, hast du schön gesagt, ja.
Sein Maß für Erfolg, ja. Der Aktienmarkt ist es ja, eigentlich, das ja, ist ja. Sein Maß für Erfolg. Ja. Und das ist, wenn wir zurückkommen zum Iran-Krieg, glaube ich, auch so ein Punkt. Meine, wenn der Markt jetzt 30% gefallen wäre,
wäre der Druck größer geworden.
Hätte er den Stecker vielleicht früher gezogen. Ja. Aber so fühlt er sich weiterhin auch im Recht.
Da muss er die Wahlen womöglich gar nicht verschieben.
Aber Aktienmarkt ist, glaube ich, ein guter.
Und der Rentenmarkt. Der Rentenmarkt ist
die Zinsen,
der Bondmarkt. Die Zinsen, weil er ist ein Immobilienmann. Ja,
das ist wahrscheinlich der größte Schmerzpunkt,
Zinsen,
den er auch hat. Ne?
Ja. Versteht er? Hoch ist schlecht.
Ja, und das hat man ja schon gesehen, auch durch dieses Vertrauen, was nachgelassen hat in den letzten Monaten, dass die Renditen doch deutlich angezogen haben. Und ich glaube, darauf reagiert er tatsächlich
das
dann auch. So wie
war auch letztes Jahr am Liberation Day, also als er diese großen Zollankündigungen hatte, da war es letztendlich der Rentenmarkt, der
eingebremst
nicht nur gestiegen ist, sondern sehr, sehr volatil plötzlich war. Da glaube ich, war schon diese Angst da, aber das haben wir jetzt nicht gesehen die letzten drei Monate. Dementsprechend ist da jetzt nicht dieses Einbremsen, hat leider nicht stattgefunden von der Seite.
Doch Marco, Aktienmarkt und KI.
Ja, springen wir auf das nächste Thema, wobei das ist ja auch allgegenwärtig und spielt auch eine große Rolle. Wir hatten es gerade schon bei der Technologieführerschaft, also der Bereich künstliche Intelligenz. Nimmt irgendwie immer weiter auch an Fahrt auf. Ich hatte vorgestern gehört, Micron Technologies ist jetzt auch in dem Bereich $1 Billion Club. Die haben, fand ich unheimlich interessant, von einer halben Billion bis zu einer Billion etwas über 40 Tage gebraucht. Wertsteigerung. Nvidia hat damals über 400 Tage benötigt, wo Nvidia bisher superlativ war. Ein Zehntel, finde ich eine unfassbare Geschwindigkeit, die einfach da ist. Man sieht so eine unheimliche Jagd auch nach Bestleistungen da, die Bewertung an den Börsen natürlich auch treibt. Für die reale Wertschöpfung müsste doch vielleicht auch mit die Frage reinkommen, wie hoch ist eigentlich die Fehleranfälligkeit der künstlichen Intelligenz und wie schnell gelingt es, die auszumerzen, anstatt dieses Streben immer neue Höchstleistungen zu sehen. Wie ist da deine Einschätzung?
Genau, das ist das, wo die Volkswirtin in mir jetzt durchkommt. Und das ist das, wo ich als Volkswirtin mit dem Kapitalmarkt etwas auseinandergehe. Nicht, was das Potenzial dieser Technologie betrifft. Also für mich ist es tatsächlich eine Basistechnologie, die das Potenzial hat, die Art und Weise, wie unsere Wirtschaft funktioniert, vollkommen zu verändern, die für mich auch ein unglaubliches Wachstumspotenzial hat. Und ich bin auch niemand, der sich jetzt große Sorgen um Arbeitsplatzverluste macht, denn wenn die Technologie so wirkt, wie eine Basistechnologie oft wirkt oder in der Regel wirkt, dann wird die das Potenzial haben, dass wir neuartige Dinge auf neuartige Art und Weise machen und dann entsteht Wachstum, dann entsteht neue Nachfrage. Also grundsätzlich bin ich sehr, sehr positiv und optimistisch für diese Technologie. Wo ich, wie gesagt, auseinanderklafft, das ist genau der Punkt, den du ansprichst. Was wir am Kapitalmarkt spielen, das ist immer diese Fantasie, was alles möglich ist. Und da fokussieren wir vor allem immer auf die Bestleistung, die Benchmarkleistung dieser neuen Modelle. Also jedes Mal, wenn rauskommt, was ChatGPT jetzt neuerdings kann, was davor nicht möglich war und wo sie den Menschen übertreffen, dann ist es etwas, was den Aktienmarkt in Euphorie versetzt. Mhm. Und dann können wir gar nicht schnell genug die Diffusion dieser Technologie erwarten. Und die geht dann auch von heute auf morgen. Und da kommt halt die Volkswirtin bei mir durch. Denn das mag spannend sein oder richtig für den Kapitalmarkt. Da spiele ich das Potenzial, die Fantasie. Aber in der realen Welt, da ist was anderes ausschlaggebend und da ist es die Nützlichkeit einer Technologie. Und für die Nützlichkeit ist nicht die Bestleistung ausschlaggebend, sondern die schlechteste Leistung. Und ich erkläre das immer gern mit der Genius Ceiling, also die Decke eines Genies oder die Bestleistung eines Genies und dem Idioten-Floor, also der schlechtesten Leistung eines Idioten. Und das klafft bei künstlicher Intelligenz, bei diesen Modellen, extrem weit auseinander. Wenn ich mir einen Menschen anschaue, dann habe ich da Idioten und Genies. Mhm. Aber selbst der größte menschliche Idiot macht immer noch keine Fehler, die KI teilweise immer noch macht. Also wir sind nicht mehr in der Welt.
Das Gap ist nicht so groß.
Das Gap, ja. Nach unten hin ist es ja irgendwo gedeckelt. Wenn ich eben, wir sind jetzt zwar nicht mehr in der Welt, wo ich 1 und 1 als Antwort 3 kriege, das haben wir ausgemerzt, aber es sind immer noch Fehler da und man darf nicht vergessen, in der realen Welt, wir haben ja auch kritische Sektoren, wir sind in der Finanzbranche, denk einfach mal, also bei uns ist schon sehr, sehr viel reguliert, denk an den Gesundheitssektor, da ist die schlechteste Leistung, selbst wenn sie nur in 0,1% der Fälle auftritt, die kann extrem hohe Kosten verursachen. Ja. Im medizinischen Bereich kann dieses 0,1% zwischen Leben und Tod entscheiden. Ja. Und solange ich diese Untergrenze nicht in den Griff kriege, ist die Bestleistung für mich egal, denn dann mache ich diese Investition im Zweifelsfall noch nicht und ersetze den Menschen oder setze diese Technologie in der Breite ein. Und das ist das Problem, das wir momentan haben, dass ich auf diese Bestleistungen fokussiere, die definitiv da sind. Aber es ist deutlich schwieriger, diese schlechteste Leistung nach oben zu bringen. Also das geht langsamer.
Und die dann gerade bei den kritischen Bereichen.
In den
Bereichen
kritischen,
dann,
genau. Ne? Es gibt so viele hochregulierte Bereiche. Ja. Und da auch diese Thematik mit Softwareunternehmen. Warum haben wir SAP? Nicht, weil die den besten oder schönsten Code haben. Also selbst wenn ich jetzt den gesamten Code von SAP replizieren könnte mit ChatGPT, würden wir es als Union natürlich nicht machen. Mhm. Denn das ist ein Gesamtsystem, das auch regulatorische Anforderungen
abgreift.
Also sind
diese Disruptionsängste vielleicht auch ein bisschen übertrieben, die da jüngst an der Börse gespielt wurden?
Das definitiv und vor allem eben auch diese Geschwindigkeit. Und das andere, was dann eben auch nochmal dazu kommt, selbst wenn ich dann diese schlechteste Leistung rausbekomme, ausmerzen kann und wirklich anfange zu investieren, dann dauert es. Denn die Welt ist halt, die reale Welt ist nicht friktionsfrei. Das seht ihr wahrscheinlich genauso wie ich. Wir nutzen KI-Systeme, aber um die wirklich in der Breite zu nutzen, da reicht's nicht aus, wenn du und ich das nutzt, sondern ja, dann muss ich das strategisch angehen, dann muss ich es in meine Prozesse in einem Unternehmen reinbringen.
Ja.
Und wie lange das dauert, das wissen wir alle. Hm. Ich muss mein Personal entsprechend ausbilden, ich muss Prozesse umorganisieren und das geht nicht von heute auf morgen. Das ist ein jahrelanger Prozess und drum ist es eben diese Timeline oder diese zeitliche Rahmen, wo ich mit dem Kapitalmarkt auseinanderklaffe. Ich sehe es definitiv, dass es uns das produktiver macht, dass es Wachstum bringt, neue Nachfrage, aber es wird nicht von heute auf morgen gehen. Da sprechen wir eher über die nächsten Jahrzehnte. Wir werden schneller Effekte sehen, aber dass es in die Breite geht und wirklich einen breiten Effekt hat, das dauert einfach.
Sandra, sind wir im Börsenpodcast. Die Frage muss gestattet sein, auch wenn du Volkswirtin bist. Mit Blick auf KI, mit Blick auf die einzelnen Branchen, wo siehst du die großen Gewinner? Wo sind vielleicht aber auch die Verlierer?
Momentan sind wir immer noch in dieser Welt und da sind wir jetzt eigentlich schon relativ lang, wo es halt hauptsächlich um Infrastruktur geht. Also warum sprechen wir über Halbleiter, über genau. Chips, über Datencenter, die Infrastruktur.
Energie ist bestimmt
Energie
ein Riesenthema,
gehört ne? dazu. Die Infrastruktur muss schlichtweg aufgebaut werden und wir sehen momentan noch nicht so richtig, wo ich diese Technologie oder wie ich sie monetisieren kann, weil ich eben noch nicht so weit bin, dass ich diese richtigen Use Cases haben. Wir sehen alle das Potenzial, aber wenn man jetzt in die Unternehmen reingeht, Fakt ist, es bringt mir momentan noch keine Produktivitätsgewinne. Wir spielen da alle mit herum, aber nirgendwo, oder es gibt keine Unternehmen oder wenn man sich die Studien anschaut, die jetzt wirklich sehr, sehr viel produktiver dadurch sind und dadurch Geld einsparen. Teilweise sieht man sogar, dass man Produktivität erstmal verliert. Und auch das ist eine normale Entwicklung bei neuen Technologien, weil ich mich am Anfang eben erstmal damit zurechtfinden muss. Das dauert. Es gibt zum Beispiel Studien, dass Programmierer sich selbst einschätzen mussten, ob sie jetzt mit KI schneller und besser waren als ohne. Und dann war die Selbsteinschätzung immer, ich bin 25% schneller als davor. De facto waren sie 20% langsamer. Da sind wir jetzt auch schon weiter. Also das kommt alles. Aber es ist momentan noch nicht so richtig sichtbar, wo man Geld verdienen kann oder wo die Produktivität tatsächlich auch steigt. Wo ich es erwarte, wo es natürlich einen großen Einfluss haben kann, ist für mich tatsächlich auch der Gesundheitssektor, wo es einfach so viele, aber selbst auch in der Administration, also egal welchen Bereich du im Gesundheitssektor anschaust, da ist das Potenzial in allen Bereichen da, dass ich hier deutlich effizienter werden kann und dass ich auch Forschung beschleunigen kann. Im Finanzbereich, alle Bereiche, die mit Daten arbeiten, sind natürlich erstmal prädestiniert. Aber was für mich, wo es für mich tatsächlich als Volkswirtin für Wachstum auch am spannendsten wird, ist, wenn ich in dem Bereich komme, wo ich die digitale Welt mit der physischen Welt verbinde. Denn solange ich hauptsächlich in der digitalen Welt bleibe, da sprechen wir vor allem über Kostensenkungen. Also ich kann Prozesse sehr viel günstiger machen, aber es entsteht nichts Neues. Das ist das, was wir die letzten 20 Jahre mit den ganzen Big-Tech-Konzernen gesehen haben. Die haben unglaubliche Gewinne eingefahren, weil sie effizient sind, weil sie in der digitalen Welt über Algorithmen sehr schnell skalieren können. Da entstehen aber nicht zwangsläufig neue Arbeitsplätze. Da entsteht nicht neue Lohnsumme. Und das ist das, was notwendig ist für zusätzliche Nachfrage. Dann entsteht Wachstum. Kostensenken ist nicht das Gleiche, das Gleiche wie Wachstum. Und das kann meiner Meinung nach eben am besten entstehen, wenn ich die physische Welt verbinde. Denn da kann ich nicht so schnell skalieren. Selbst wenn irgendwann, sehe ich auch nicht, aber nehmen wir es mal an, irgendwann wird alles von Robotern gemacht. Heute müsste ich die trotzdem irgendwo bauen. Da müsste ja Fabrik gebaut werden. Da es noch keine Roboter gibt, die die Fabrik bauen, bräuchte ich dafür Menschen. Und das ist eben das, wie dann auch tatsächlich Nachfrage, neue Arbeitsplätze entstehen können.
Wäre das nicht insgesamt für Deutschland oder den Standort Europa vielleicht insgesamt auch eine unheimliche Chance, wenn du sagst, wenn es so in die physische Welt geht, wir haben hier große Industrie, Industriedaten, über die auch andere Länder nicht verfügen. Also wenn es gelingt, das miteinander zu verbinden, dass Deutschland dann schon einen Standortvorteil gegenüber auch anderen Nationen hat.
Das ist genau was und das, was unser Ziel sein sollte.
Muss denn wahrscheinlich auch, um überhaupt noch eine Chance zu haben.
Weil es bringt uns jetzt nichts, wenn wir versuchen, die besten Modelle zu entwickeln. Das werden wir nicht hinkriegen. Also der Zug ist abgefahren, das können wir nicht. Digitale Welt ist nicht unsere Stärke, aber unsere Stärke ist die Produktion. Und vielleicht, um uns nicht so schlecht zu machen, wie wir uns manchmal fühlen, wir sind nicht vollkommen unbeteiligt an dieser ganzen KI-Geschichte. Kein Chip von Nvidia beispielsweise könnte produziert werden ohne europäisches Unternehmen, nämlich ASML.
Ja, aus den Niederlanden.
Genau, die produzieren eine Maschine. Ohne diese Maschine kann ich keinen Hochleistungschip herstellen. Also da sind wir beteiligt. Auch kein Datencenter in den USA wird aufgebaut ohne europäische Elektrik. Also wir sind wichtiger und integraler Bestandteil dieser Wertschöpfungskette. Aber ja, wir sind nicht der Wichtigste und nicht in dem Bereich mit der höchsten Wertschöpfung. Aber was ist unsere Stärke? Das ist unsere industrielle Basis, die wir nie aufgegeben haben. Wir haben sie immer noch in Deutschland. Ja. Im Gegensatz zu den USA, die Produktionskapazitäten jetzt erstmal wieder aufbauen müssen, weil sie es alles ausgelagert haben. Mhm. Das haben wir nie in dem Maße gemacht. Das ist da. Das gibt uns einen unglaublichen Datenschatz, den wir haben. Und das sind ja genau die Daten, die ich mit künstlichen Intelligenzsystemen verwenden kann. Wenn wir jetzt ChatGPT anschauen oder Claude, das, was dort an Daten bisher verarbeitet wurde, sind frei zugängliche. Wir haben hier proprietäre Daten. Das ist ein unglaublicher Schatz. Das ist das Erste. Was war unsere Stärke? Warum haben wir ASML? Und abgesehen davon, ASML könnte diese Maschine nicht produzieren ohne zwei deutsche Unternehmen, Zeiss und Trumpf. die Spiegel und Laser machen. Was sind es für Unternehmen? Das sind qualitativ hochwertige Unternehmen, die eben vor allem in der Präzisionsproduktion, Qualitätsproduktion unglaublich weit vorn sind, denen auch kein chinesisches Unternehmen das Wasser abgraben kann. Also das ist unsere Stärke, dieser Fokus auf Präzision, auf Qualität. Und dann kommt die dritte Komponente dazu, das ist diese Integration oder unser Ökosystem an dualer Ausbildung, an Forschungsinstituten, an Universitäten, diese Zusammenarbeit mit dem industriellen Bereich, mit dem verarbeitenden Gewerbe, wo ich es eben immer in der Vergangenheit geschafft habe, neue Technologien schnell in die Breite, in die Massenproduktion zu bringen. Wir waren, und da muss man auch ehrlich sein, wir waren nie die großen Erfinder. Auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ach, das kommt ja aus Deutschland. Häufig war die ursprüngliche Innovation, nennen wir die Chemieindustrie oder auch die Dampfmaschine, die kam nicht aus Deutschland. Was wir aber geschafft haben, ist die auf neuartige Art und Weise anzuwenden und die vor allem schnell in die Massenproduktion
zu bringen. Aber Sandra, wie kriegen wir das hin? Weil es ja ganz interessant. Das ist ja, also du siehst einen Silberstreif am Horizont. Ich glaube, man kann das bestätigen. Wir haben jüngst auch nochmal einen Austausch gehabt, bei euch übrigens in Frankfurt, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass wir in Deutschland nach wie vor eigentlich hervorragend sind, was Grundlagenforschung angeht. Wir sehen auch eine Start-up-Szene, die regelrecht ein Comeback bekommen hat, gerade in dem Bereich KI etc. Wie gelingt es, dass wir dann diese Technologien und diese Führerschaft, die wir teilweise in den Bereichen innehaben, auch hier behalten und das nicht gegebenenfalls auch noch mit auswandert?
Ich könnte jetzt viele strukturelle Faktoren anführen.
Also wenn du mal ein Wunschkonzert äußern dürftest als Volkswirtin, Richtung Politik wahrscheinlich auch, was muss passieren, damit das gelingt?
Auf die Frage habe ich gewartet. Das ist immer die Standardfrage und da kommt jetzt die Österreicherin in mir durch. Ich könnte jetzt anfangen, über die Politik herzuziehen, was sie alles falsch macht. Ja,
bringt ja nichts.
Ich kann wahnsinnig viel besser machen. Wir sind überreguliert. Wir brauchen Kapitalmärkte, die Risikokapital zur Verfügung stellen. Auch da spielt Regulierung rein. Ist alles richtig.
Andere Länder machen es. Die Franzosen zum Beispiel, glaube ich, sind uns da wieder einen Schritt voraus. Ne?
Lass mich ausreden. Ja, ich kann Regulierung sehr viel besser machen. Ich kann besser fördern. Ist alles richtig. Aber ich glaube, unser Grundproblem aus österreichischer Sicht, da kommt die Österreicherin wieder in mir durch, ist eher ein Mentalitätsproblem. Ja. Und ich habe immer so den Eindruck, wir fühlen uns hier, oder ich habe immer so ein Bild vor Augen, diese zwei von der Muppet Show, die in der Loge sitzen und alles kommentieren, was auf der Bühne passiert. Ein bisschen stänkern und lästern. Ja. Wir fühlen uns ein bisschen als Zuschauer in dem ganzen Spiel, aber wir sind hier nicht die Zuschauer. Wir leben in einer Welt, in der der Wandel unglaublich schnell vonstatten geht. Und es ist nicht die gleiche Welt wie vor 10 Jahren, wie vor 20 Jahren, denn da war es viel, viel langsamer. Da ist wenig technologischer Fortschritt vonstatten gegangen. Ja, wir hatten viele neue Unternehmen, die Monopolgewinne eingefahren haben. Der Aktienmarkt hat geboomt. Aber es ist aus volkswirtschaftlicher Sicht, war das relativ langweilig. Da ist wenig passiert. Das ist jetzt anders. Jetzt passiert was. Wir haben einen schnellen Wandel. Und wenn ich hier nicht mitmache, dann verliere ich wirklich den Anschluss, weil sich grundlegend was ändert. Und dafür brauche ich eine andere Herangehensweise an Fehlerkultur. Dafür muss ich Fehler machen und ich muss bereit sein, Risiken einzugehen. Und da komme ich wieder zurück zur Regulierung. Ja, es gibt zu viel Regulierung. Ich kann sehr, sehr viel besser machen. Aber man muss halt auch ehrlich sein. Ich glaube, es gibt in Europa kein anderes Land, das Regulierung mit so einer Überzeugung und Werbe umsetzt wie Deutschland.
Das ist so, ja.
In Österreich laviert man sich irgendwie herum, geht schon irgendwie. Aber hier habe ich oft den Eindruck, das wird zu 120% umgesetzt. Und es ist nicht alles die Regulierung selbst, sondern es ist die Art und Weise, wie sie umgesetzt wird. Und das ist für mich eben so ein klassisches Anzeichen für, ich habe Angst, Fehler zu machen. Und in einer Welt, in der dieser Wandel so schnell vonstatten geht, da muss ich Fehler machen, denn nur durch Fehler komme ich weiter, nur durch Fehler entsteht Neues. Wenn ich mir Elon Musk anschaue, Er geht mir unglaublich auf die Nerven, aber ich bin ihm dankbar, dass er Raketen explodieren lässt. Denn das, was ich daraus lerne, das ist genau das, was uns weiterbringt. Oder auch diese Artemis-Operation. Ja. Ich fand das unglaublich inspirierend. Denn das sind alles Sachen, wo ich eben Neues ausprobiere, austeste. Und da gibt's Fehler. Da muss ich bereit sein, diese zu machen. Und ich muss bereit sein, Risiken einzugehen. Und das, glaube ich, ist die große Herausforderung für uns, dass das eine Herausforderung für uns alle ist. Und darum würde ich auch sagen, selbst wenn die Regierung alles richtig macht, wird's nicht viel anders aussehen. Es liegt auch an uns. Also einfach mehr, mal mehr wagen, machen.
Mutig genau. sein. Mut, nur dann Mut kommt auch Innovation. Ne?
Genau. Einfach ja. mal machen, ausprobieren. Und dann kommt oft Gutes raus. Und ich glaube, wir haben es ja schön gesehen mit den LNG-Terminals. Hat sich auch niemand vorstellen können, dass
Deutschland-Tempo. Deutschland-Tempo. Es geht, wenn man es will. Es ist,
glaube ich, auch niemand ins Gefängnis gekommen, weil er sich nicht an Regulierung gehalten hat. Also einfach dieses Mal ausprobieren, zu machen und bereit sein, auf die Risiken einzugehen.
Super klugen Köpfe sind ja auch da. Und genau, man muss sie einfach machen lassen. Ja. Ja,
selbst wenn man in Silicon Valley geht, es gibt überall Deutsche, es gibt überall Europäer. Warum sind sie weggegangen? Ja. Weil es dort einfacher ist, Ideen
an
den Mann zu bringen,
genau.
zu monetisieren, zu skalieren. Und das ist halt, da stehen wir uns oft selbst im Weg. Wir haben die ursprünglichen Ideen. Und wenn man sich anschaut, wie viele Startups an den Start gehen, da hängen wir nicht den anderen Nationen, vor allem auch nicht den USA hinterher am Anfang. Ja. Machen wir das Gleiche.
Wir halten sie dann nur nicht hier.
Genau,
ne?
Wo es wirklich auseinanderklafft, ist, wenn es dann an die Skalierung geht. Ja. Denn da fehlt es an allen Ecken und Enden. Es ist nicht mal das Kapital. Mein Kapital, wir haben massive Leistungsbilanzüberschüsse. Wir haben Kapital, wir investieren sehr auch riskanter, aber eben woanders. Es ist eher diese Bereitschaft, hier Risiken einzugehen. Und die brauche ich letztendlich.
Dann ist es vielleicht auch eine Chance, dass es in den USA an der einen oder anderen Stelle hapert, dass wir vielleicht auch kluge Köpfe wieder zurückholen können oder neu gewinnen können. Kann man es dann auch entsprechend sehen.
Ja, aber ich glaube, das Wichtigste ist trotzdem, dass wir uns auf uns selbst fokussieren. Ja. Also das ist so wie bei den Demokraten in den USA. Solange sie selber keine eigenen Ideen haben, gewinnen sie vielleicht die nächste Wahl, aber 4 Jahre später verlieren sie dann wieder. Nicht, ich muss irgendeine Inspiration mitbringen. Und ich glaube, die Inspiration, die brauchen wir für uns selbst. Wir können nicht darauf hoffen, dass die anderen noch schlechter sind oder sich selber abschaffen. Es muss von uns kommen und da, glaube ich, sind wir alle gefordert.
Was ist doch vielleicht mit Blick auf die Uhr? So ein richtig, richtig schönes Schlussplädoyer,
was,
glaube ich, besser nicht ausfallen könnte, mit Blick nach vorne.
Großen Flug gemacht, auch wenn es jetzt, also mir kam es jetzt viel schneller vor, ich habe gerade auf die Uhr geschaut.
Ja, genau, wir hätten schon eine Stunde weitersprechen können.
Gewesen, aber wir haben viele Themen angesprochen, Großmachtwettbewerb, Nahen Osten, wir schauen mal, wie es weitergeht, das Thema KI, viel los. Mal schauen, welche Thesen aufgehen. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei dir, Sandra, für deine Zeit heute.
Tolles Gespräch. Unseren Zuhörern wird es auch gefallen, da bin ich mir sicher. Ja. Danke, dass du hier gewesen bist.
Danke für die Einladung.
Ja. Tschüss, Sandra.
Tschüss.
Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team.